Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 91. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist es soweit, heute habe ich ihn am Mikrofon, gleich ist er uns zugeschaltet, der Bundestrainer. Nein, ich meine jetzt nicht einen der ungezählten selbsternannten Bundestrainer, nein, ich meine den richtigen, the one and only, den offiziellen Bundestrainer für additive Fertigung in Deutschland. Er ist gerade zurück von der 47. Ausgabe der WM der Berufe der World Skills 2024, die stattgefunden haben in Lyon, Frankreich. Spoiler-Alarm, für einen Platz auf dem Podium hat es am Ende für das deutsche AM-Team leider nicht ganz gereicht, aber das ist doch gar nicht entscheidend, denn es gilt der Slogan, entweder du gewinnst oder du lernst. Mit anderen Worten, da gab es wirklich keine Verlierer. Persönlich konnte ich leider nicht vor Ort sein, was ich wirklich bedauere, weil das, was ich auf Social Media gesehen habe, ist absolut begeisternd. Junge Menschen aus 70 Ländern, die Lust haben auf Handwerk und Technologie, haben gezeigt, was sie drauf haben, unter Zeitdruck. Da waren zum Beispiel Fahrzeugtechniker, Maurer, Köche, Sanitär- und Heizungsbauer, Gärtner, Friseure, Elektriker und so weiter und so weiter. Last but not least waren unter den insgesamt 1400 Teilnehmerinnen natürlich auch AM-Expertinnen aus der Bundesrepublik vor Ort. Und ihr Coach ist jetzt bei uns. Ich freue mich sehr, Kai Lauksch von der Fachhochschule Südwestfalen begrüßen zu dürfen. Hallo Trainer, hallo Herr Lauksch, bitte stellen Sie sich zunächst selbst kurz vor.
Hallo Herr Asche, danke für das tolle Intro. Ja, ich bin Kai Lauksch, arbeite an der Fachhochschule Südwestfalen, wie Sie schon eingangs gesagt hatten. Bin seit über 10 Jahren an der Fachhochschule tätig und habe hier in Soest auch mein Maschinenbaustudium abgeschlossen und bin jetzt auch etwas länger im Bereich 3D-Druck unterwegs und bin seit 4 Jahren quasi auch mit der ganzen Geschichte World Skills auf dem Markt unterwegs und mache auch ein bisschen mehr in der Richtung.
Okay, genau. Kommen wir noch dazu. Sie sagen, Sie sind seit 10 Jahren an der Hochschule. Genau. Ich hatte gerade das Glück, Sie sehen zu können. Darf ich fragen, wie alt Sie sind?
Ich bin 36 Jahre alt.
Oh, okay, ich hätte Sie jünger geschätzt.
Ja, passiert mir öfters tatsächlich. Habe auch schon mittlerweile 2 Kinder. Habe auch ein eigenes Haus und sind recht bodenständig geblieben.
Okay, prima. Nichtsdestotrotz, Bodenständigkeit gut und schön. Sie sind der Bundestrainer. Meine erste Frage, wie wird man Bundestrainer für additive Fertigung? Ich frage das für einen Freund.
Ja, es ist tatsächlich, muss man eine Grundvoraussetzung haben. Man muss sich natürlich mit der Thematik auseinandergesetzt haben, wie den 3D-Druck, wie es jetzt bei mir speziell der Fall ist. Mir wurde durch meinen Chef das Ganze mit in die Wiege gelegt und damit auch ein bisschen das Feuer entfacht für den Bereich 3D-Druck. Und wir haben 2022 das allererste Mal die Weltmeisterschaften im 3D-Druck hier am Standort in Soest durchführen dürfen. Das war die Special Edition, weil es Probleme gab damals mit Corona und es nicht so einfach war, weltweit die Weltmeisterschaften überhaupt irgendwo zentral durchzuführen. Geplant war Shanghai. Und wir hatten uns beworben gehabt als Standort hier in Soest mit dem 3D-Druckzentrum, das hier durchzuführen. Und damit haben wir den Startschuss weltweit gegeben. Und damit habe ich das erste Mal Berührpunkte mit World Skills bekommen. Der damalige Bundestrainer hat sich einer höheren Berufung bei World Skills International wiedergefunden. Und damit war die Stelle des Bundestrainers im 3D-Druck offen. Und mein Chef, der Jens Bechtold, hatte mich dann bei World Skills Germany dann vorgeschlagen, weil ich halt schon Berührpunkte hatte und auch in dem Bereich recht viel mache, schon im Bereich 3D-Druck, durch unser 3D-Druckzentrum hier in Soest, dass ich vielleicht zukünftig als Bundestrainer tätig werden könnte. Und das hat dann auch geklappt. Musste dann viele Schulungen durchlaufen, nicht nur im Bereich 3D-Druck, sondern auch Assessment Centers, weil es geht halt hier um solche Regularien wie, welche Regeln gibt es, wie ist das mit internationalen Grunddinge, die man im Umgang mit anderen Menschen, Gruppen wissen muss und. Und dann steht man irgendwann einen Test, wenn man alles gut mitgemacht hat und dann ist man irgendwann Bundestrainer.
Okay, Sie haben gesagt, Sie haben im Studium ein bisschen was dazu gemacht. An der Hochschule aktuell im 3D-Druckzentrum machen Sie so ein bisschen was. Was genau? Wie viel Erfahrung haben Sie persönlich in Sachen 3D-Druck?
Ich habe während meiner Bachelorarbeit habe ich schon 3D-Druckverfahren gearbeitet. Das war schon 2013. Und darüber hinaus ging es dann los, dass wir dann hier am Standort in Soest ein 3D-Druckzentrum aufgebaut haben und haben mittlerweile unzählige Drucker von Metalldruck übergehen zu Kunststoffdruck, die gängigen Druckverfahren, das FF-Drucken. Also ist relativ umfangreich. Also seit 2013 habe ich da auf jeden Fall schon Berührpunkte mit.
Damit kommen wir zur Nationalmannschaft. Wer kommt da auf welchen Wegen rein? Wie komme ich in Ihr Team? Kann ich mich da initiativ bewerben? Hallo Herr Lauksch, ich glaube, ich kann so ein bisschen was. Bitte nehmen Sie mich in Ihr Team auf oder wie funktioniert das?
Das wäre natürlich der idealste Weg oder der interessanteste Weg. Dem ist leider nicht so. Wir haben eine Altersbeschränkung für die Weltmeisterschaften generell. Das heißt, wenn wir uns auf internationaler Ebene bewegen und bei einer WM teilnehmen wollen, maximal 25 Jahre alt. Grundvoraussetzung ist natürlich auch, sich mit dem Thema 3D-Druck auseinandergesetzt zu haben und auch in dem Bereich was zu machen. Gerade so CAD-Kenntnisse sind wichtig. Und die Entscheidung findet dann bei einer deutschen Meisterschaft statt. Das heißt, wir haben eine Vorauswahl von 3 Teilnehmern, mit denen ich dann hinterher auch weiterarbeite. Das heißt, der 1. bis 3. Platz, die dann bei der Entscheidung der deutschen Meisterschaft über 3 Tage dann gefällt wird. Das heißt, es wird dann bepunktet, die Aufgaben. Es gibt jeden Tag verschiedenste Aufgaben, die bewältigen müssen in Anlehnung an der WM.
Wie oft trainieren Sie Ihr Team und wo?
So oft wie möglich. Da das Ganze alles ehrenamtlich ist, ist es natürlich nicht so einfach, neben Beruf und Privatleben der Teilnehmenden als auch meiner einer das Ganze zu organisieren. Wir treffen uns in der ersten Zeit jetzt nach so einer deutschen Meisterschaft. Man redet da so 1,5, 2 Jahre vorher davon, vor so einer WM, dass man sich dann einmal im Monat auf jeden Fall online trifft und dann Hausaufgaben verteilt. Vor so einer WM ist es noch mehr, wo man sich dann auch wöchentlich trifft. So oft, wie gesagt, halt wie möglich. Und natürlich muss der Ausbildungsbetrieb oder der Betrieb, der im Hintergrund ist, von den Teilnehmenden auch mitspielen.
Schildern Sie mal so ein Training. Was machen Sie da? Oder wie lauten klassische Hausaufgaben?
Also es fängt damit schon mal an, Zeichnungslesen. Also die Teilnehmer müssen in der Lage sein, eine Zeichnung zu lesen. Dann geht es darüber zu zeigen, dass man 3D-Druck verstanden hat. Das ist etwas, das kann man nicht immer hundertprozentig erklären. Das muss man verstehen, anwenden und auch mal durchgeführt haben, wo es dann übergeht, dass die Teilnehmer dann auch mal selber drucken. Das heißt, sie drucken dann Teile in ihren Betrieben. Viele Betriebe, mit denen ich bis jetzt zusammengearbeitet habe, haben selber 3D-Drucker, die dann auch dann genutzt werden, wo wir dann über Fotos, die Teilnehmer machen oder auch Videos von den Ergebnissen uns dann online treffen, weil wir sind halt deutschlandweit verteilt. Es ist nicht immer so einfach, zentral an einem Ort das zu machen, dass wir dann darüber diskutieren, wo sind Probleme und dann irgendwann trifft man sich dann vor so einer WM dann auch regelmäßiger auch vielleicht in Face-to-Face, dass man dann auch mal in Betriebe fährt.
Können Sie eine konkrete Hausaufgabe schildern?
Eine Aufgabe war jetzt für den finalen Entscheid, mit welchem Teilnehmer ich zur WM fahre. Die sollten eine innenliegende Wasserkühlung für einen Fräskopf entwickeln, der in der additiven Fertigung gedruckt werden sollte im Metalldruck.
Okay, cool. Wie viele Teilnehmer waren bei der deutschen Meisterschaft und wie viele davon nehmen Sie dann mit?
Wir hatten jetzt für die deutsche Meisterschaft hatten wir insgesamt 7 Teilnehmer und mit 3 habe ich trainiert und final musste ich mich zwischen den 3 dann für einen entscheiden, sodass ich dann hinterher mit einem nach Lyon geflogen bin bzw. gefahren bin.
Dieser eine Teilnehmer, treten die privat an oder vertreten die ihre Ausbildungsfirmen, ihre Unternehmen?
Also die Teilnehmenden, die vertreten natürlich ihr Unternehmen. Jetzt speziell bei mir war es dann einer von der Firma Krones AG, der dann auch von denen vor Ort in ihrem Betrieb auch unterstützt wurden. Und ja, sie nehmen dann nicht nur privat dran teil und auch für die Firma, sondern sie vertreten halt Deutschland und damit auch die deutsche Nationalmannschaft der Handwerksberufe, die dann zur WM fährt.
Okay, dann lassen Sie uns gedanklich zur WM fahren. Welche Aufgaben hatte das Team, hatte der Teilnehmer vor Ort zu lösen?
Das ging speziell einmal um einen Helmadapter, der zur Befestigung genutzt werden sollte, innenliegend von einer Kamerabefestigung, die dann im Metalldruck hergestellt werden sollte. Das heißt, hier in diesem Fall war es dann die SLM-30 von der Firma DMG Mori. Wir haben die 3D-Druckdateien in Lyon erstellt. Die wurden dann per Datentransfer nach Bielefeld geschickt und wurden dort von der Firma DMG dann ausgedruckt, wurden uns dann per Eilexpress dann nach Lyon dann gefahren. Dann hatten wir an dem gleichen Tag war dann eine weitere Aufgabe in Richtung Topologieoptimierungen. Dort war die Aufgabe eines Tisches, die Tischbeine so in einem bestimmten Druckvolumen, was vorhanden war, zu optimieren mit Gewichtskräften und Drehmomenten. Dann gab es den nächsten Tag, war eine Bohrschablone für diesen schon besagten Helm zu fertigen. Die sollte im FF-Druckverfahren hergestellt werden für die Serienfertigung, dass man immer wiederkehrend das gleiche Bohrmuster wiederfindet. Nachmittags gab es dann die Aufgabe Handvermessen. Dort sollten die Teilnehmer für eine Förderanlage ein Bauteil nachmodellieren, das sie handvermessen sollten und dann anschließend in ein Zeichenblatt übertragen und dann bemaßen, damit man für die Qualitätsmessungen entsprechend dann überprüfen kann, ob das Bauteil entspricht dem, was man da vermessen hatte. Dann gab es eine weitere Aufgabe den Tag darauf. Das war dann der SLA-DLP-Druck, wo wir eine Aufnahme für diesen Helm drucken sollten, die eine Kamera aufnehmen sollte. Diese sollte eine Einhandmontage inbegriffen haben und sollte dann innerhalb einer Zeit von 2 Stunden dann auch gedruckt werden. Nachmittags an diesem Tag wurden dann die Sachen, die schon gedruckt wurden, das heißt der DLP-Druck und der FDM-Druck, wurden dann nachbearbeitet. Das heißt, die Stützstrukturen wurden entfernt, das überschüssige Harz wurde entfernt, die Oberflächen wurden nochmal nachbearbeitet, sodass dann halt ein präsentierfähiges 3D-Druckteil war. Und den letzten Tag, damit sind wir quasi bei der letzten Aufgabe, ging es über zum 3D-Scan, wo ein Pumpenlaufrad 3D-gescannt werden sollte, zu der eine Gussform nicht mehr existent war. Die sollte dann nachmodelliert werden anschließend, um es dann wieder dann 3D-drucken zu können. Das war so die letzte Aufgabe und damit auch das Finale für die Teilnehmenden.
Ich bin offen gesagt schwer beeindruckt. Der Teilnehmer musste also scannen können, er muss konstruieren können, er muss Topologieoptimierung beherrschen, er muss Kunststoff- und Metallverfahren beherrschen, er muss das Post-Processing beherrschen und er darf erst 25 Jahre alt sein. Ich bin beeindruckt. Frage ist, was war den Teilnehmenden im Vorfeld bekannt von den Aufgaben? Konnten sie sich darauf vorbereiten oder müssen das alles, ich sag mal, Allround-Genies sein?
Tatsächlich hatten wir von der WM 2022 hatten wir schon ein bisschen Input gegeben durch die damaligen Aufgaben. Damit konnte man sich ein bisschen dran ankangeln. Man kann anhand einer sogenannten Infrastrukturliste, die im Vorfeld bekannt gegeben wird, schon mal erkennen, in welche Richtung es gehen kann. Damit war die Hardware bekannt, damit war die Software wie Siemens NX oder die 3D-Scanner von der Firma Zeiss bekannt. Damit konnte man sich schon ein bisschen vorbereiten. Die Inhalte, die waren auch weitestgehend bekannt in Richtung, dass es ein FDM-Druckverfahren gibt, dass es ein DLP-Druckverfahren gibt, Metalldruck. Ansonsten war die eigentliche Aufgabe, wie jetzt für den Helm Bauteile, die darauf zugeschnitten sind, zu konstruieren, überhaupt nicht bekannt. Die wurden erst bekannt zum Zeitpunkt, als wir in Lyon waren.
Okay, Sie wussten also, welche Software steht zur Verfügung, welche Scanner sind da? Wussten Sie auch, welche Kunststoffdrucker und welche Metalldrucker vor Ort aufgebaut sind?
Ja, also die waren bekannt, waren aber für uns leider nicht zugänglich, weil es waren halt Firmen, die aus China kommen und für den europäischen Markt noch nicht zugelassen. Aber ansonsten waren so Metalldruck, war von vornherein bekannt, dass die Firma DMG Mori als einer der Sponsoren mit dabei ist. Das war bekannt, ja.
Wer sind die Schiedsrichter? Wer beurteilt die Arbeiten der Teilnehmenden?
Das ist recht umfangreich. Also es gibt ein sogenanntes Skills Management Team, bestehend aus einem sogenannten Skills Competition Manager. Das ist der, der quasi die Vorgabe trifft, welche Standards weltweit getroffen werden. Das heißt, unter anderem mitentscheiden darf, welche Maschinen eingesetzt werden. Der ist zum Teil mit als Schiedsrichter vorhanden. Dann gibt es einen sogenannten Chief Expert. Das ist der stellvertretende Bundestrainer aller Länder. Mhm. Dann hat der Stellvertreter, der sogenannte Lead Chief Expert. Dann gibt es ein Competition Committee Delegates, die aufpassen, dass wir uns auch an die weltweit bestehenden Regeln halten. Das heißt, die schauen auch, dass wir fair arbeiten, dass wir nicht falsch bepunkten. Und dann geht es quasi um die Schiedsrichter in Richtung, die dann auch bewerten. Das sind die eigentlichen Experten, also Bundestrainer der einzelnen Länder. Da werden dann für jedes einzelne Modul, so schimpft sich das dann, also diese Aufgaben, die wir abarbeiten oder die Teilnehmenden abarbeiten, die bewerten dann 4 Bundestrainer, wovon einer eine Moderatorenfunktion hat. Das heißt, 3 bewerten dann nach bestimmten Maßregeln, die im Vorfeld festgelegt wurden. Und sobald man sein eigenes Land bewerten würde, das heißt, wenn ich jetzt meinen Teilnehmer hätte bewerten müssen, tritt dann in dem Moment der Moderator in Kraft und übernimmt dann die Bewertung, sodass ich nicht meinem Teilnehmer zu viele Punkte zuschieben könnte. Weil das wäre ja unfair. Macht Sinn. Davon werde ich dann befreit und dann bin ich dann Moderator und schaue dann, dass das Gespräch zwischen den einzelnen Experten auch nach den Standards, die WorldSkills International festlegt, auch bewertet wird. Genau.
Ich sehe oder ich höre, da sind eine ganze Menge Schiedsrichter vor Ort. Was wird konkret bewertet? Neben den Produkten müssen die Teilnehmenden eine Präsentation halten zu dem, was sie sich dabei gedacht haben? Oder geht es wirklich nur um das ausgedruckte Endprodukt?
Präsentieren müssen sie zum Glück gar nichts mehr. Das haben sie schon den ganzen Tag gemacht, weil es wird nämlich auch die Arbeit am Arbeitsplatz bewertet. Das heißt, Ordnung am Arbeitsplatz, Umgang mit Werkzeug. Das heißt, Beachtung der Arbeitssicherheitsvorkehrungen, die getroffen wurden im Vorfeld, durch eine technische Beschreibung, die für den Skill speziell ist. Dann gibt es Druckzeiten, die beachtet werden müssen. Ist das Druckvolumen beachtet worden, das in der Aufgabenstellung vorgegeben wurde? Maßgenauigkeiten, ob die eingehalten wurde, gerade beim Handvermessen. Dann die Nachbearbeitung des Druckteils. Ist die sauber? Ist die auch wirklich den industriellen Standards entsprechend? Oder wie wurde gerade ein Bauteil für den Metalldruck im Bauraum orientiert? Ist es wirklich ein Industriestandard? Ist es der Support, der zu viel ist? Ist wirklich Topologie optimiert worden? Ist nach ressourcenschonend gearbeitet worden? Wurde auch das Arbeitsmaterial genutzt, was vor Ort ist? Oder wurde vielleicht, was man natürlich nicht machen sollte, Material genutzt, was nicht vorgegeben wurde? Das ist nämlich auch fest vorgeschrieben. Man darf nicht einfach irgendwelche USB-Sticks oder irgendein Lineal mitbringen, weil dann könnte man irgendwie vielleicht auch sich einen Vorteil dadurch mitbringen, was nicht gewollt wird.
Ja, ich merke, es ist wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Wie viel Zeit investieren die Teilnehmenden in, ja, es ist nicht Hobby, es ist auch nicht ihr eigentlicher Beruf. Wie viel Zeit investieren sie in dieses Projekt Weltmeisterschaft?
Puh, schwer zu sagen. Es ist sehr viel Zeit, gerade so kurz vor der WM. Da ist eine 40-Stunden-Woche normale Arbeit. Die existiert schon und dann kommt nochmal jeden Tag nochmal 5 bis 6 Stunden nochmal on top. Man muss ja auch irgendwann mal essen und schlafen. Das kommt ja nochmal on zu. Vielleicht hat man ja auch irgendwelche anderen Freizeitaktivitäten oder andere Dinge, wie vielleicht auch mal waschen. Die müssen ja auch beachtet werden. Also so ein Tag ist komplett ausgefüllt, gerade kurz vor so einer WM.
Krass. Gut, ich hatte es eingangs schon gesagt, für das Team Deutschland, für Ihren Teilnehmer hat es leider am Ende nicht fürs Podium gereicht. Wer hat denn gewonnen und weshalb?
Südkorea hatte gewonnen und ja, warum sie gewonnen haben, sie haben die meisten Punkte bekommen und man hat gerade in den asiatischen Ländern eine ganz andere Mentalität in Richtung Vorbereitung für solche Weltmeisterschaften. Man sieht es gerade auch bei Olympia. Da wird sehr lange, sehr viel auf dem Punkt genau für sowas trainiert. Okay. Und da gibt es dann auch, wird man richtig freigestellt oder man macht halt nichts anderes, jeden Tag nur sowas zu trainieren. Und wenn man nicht, man darf einfach nicht vergessen, wir machen das nebenberuflich, wir machen das in unserer privaten Zeit und da kann ich nicht den gleichen Maßstab ansetzen wie vielleicht in den asiatischen Ländern, gerade hier in Europa. Und das ist schier unmöglich. Ja, dennoch geben wir unser Bestes.
Offensichtlich, wie gesagt, ich bin beeindruckt. Auch wenn es für Ihren Teilnehmer nicht fürs Podium gereicht hat, welche Leistung Ihres Teilnehmers hat Sie besonders stolz gemacht?
Was unheimlich schön war, dass wir als Team fungiert haben, dass wir vor Ort auch nicht den Fokus verloren haben, dass wir weitergemacht haben, dass wir auch im Vorfeld eine freundschaftliche Verbindung hatten, auch mit den anderen zwei Teilnehmenden, die nicht mitfahren konnten, dass wir weiter gemeinsam trainiert haben, auch als bekannt war, ich fahre nur mit meinem Teilnehmer mit, dem Fabian. Das war unheimlich schön, dass wir da halt wie so eine Familie waren und auch vor Ort, dass auch der Fabian innerhalb der Nationalmannschaft, dass wir da so einen Zusammenhalt hatten und das hat uns auch ausgemacht. Und auch wenn Probleme existierten, dass auch der Fabian da in der Lage war, auf das Problem selbstständig drauf einzugehen, auch als vielleicht mal nicht der richtige Gedanke da war, zum richtigen Zeitpunkt während der Aufgabenbearbeitung. Er hat sich da gut präsentiert und ja. Ich bin stolz auf ihn.
Super, klasse. Gab es denn, wo viel Licht ist, da ist manchmal auch Schatten, gab es irgendwelche größeren Katastrophen vor Ort, Missgeschicke, Unglücke?
Ja, was ich nicht unbedingt vorteilhaft finde, ist, ich sagte das ja schon eingangs, manche Maschinen sind für uns, für den europäischen Markt nicht zugänglich gewesen. Ja. Wenn man, wir haben 2 Tage vor Start, gibt es einen sogenannten Familiarization Day, wo die Teilnehmenden vor Ort einmal sich den Workspace, also den Arbeitsplatz kennenlernen dürfen, die Arbeitsmaterialien kennenlernen dürfen, weil viele Sachen halt noch nicht bekannt waren in Form von mal in der Hand genommen. Gerade so die 3D-Drucker, die waren halt das erste Mal zu sehen und damit das erste Mal auch vor Ort geschult worden. Und wenn ich im Vorfeld nur ein YouTube-Video bekomme, dann ist das nicht unbedingt förderlich, was Training angeht. Weil oft ist es so, man kennt es halt selber, wenn ich das erste Mal etwas in die Hand nehme und muss es dann direkt perfekt können, das funktioniert nicht. Und das fand ich nicht unbedingt förderlich für eine WM. Es macht schon Sinn, dass alle auf dem gleichen Niveau arbeiten. Da macht es dann halt schon Sinn, frühzeitig alle Dinge kennen zu können. Und das war halt nicht gegeben.
Okay, die WM ist gerade vorbei, aber wir alle wissen, nach der WM ist vor der WM. Wann findet die nächste deutsche Meisterschaft und wann findet die nächste Weltmeisterschaft statt?
Wir planen im Moment hier in Soest die deutsche Meisterschaft im Frühjahr 2025 zu starten und die Weltmeisterschaft findet Ende September 2026 in Shanghai statt.
Wer an der deutschen Meisterschaft teilnehmen will, wo kann der sich bewerben?
Also wir geben das dann offiziell bekannt über die WorldSkills Germany Seite. Die geben das auch über LinkedIn, Social Media und verschiedenste andere Kanäle wie den 3D-Druckverband schicken die Mails raus. Also das heißt, WorldSkills Germany die Seite regelmäßig verfolgen oder auch den sozialen Medien von WorldSkills Germany.
Sie hatten es gerade geschildert, die asiatischen Teilnehmenden investieren offenbar sehr viel mehr Zeit in dieses Projekt. Nichtsdestotrotz trauen Sie sich zu, eine Einschätzung, wo stehen die deutschen Teilnehmenden aktuell im internationalen Vergleich im Hinblick auf die Zukunftstechnologie additive Fertigung?
Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg in die Richtung, dass wir uns weiterhin international deutlich messen können. Da ich sehe einfach das Potenzial, was wir haben, in Richtung auf Probleme gut eingehen zu können, individuell. Und das ist das, was wir auch zukünftig in der WM finden werden, dass wir nicht statisch nach einer Aufgabe arbeiten werden, sondern auch Probleme während der Aufgabenbestellung bekommen werden, sodass wir unsere Stärken, die wir auch hier in Deutschland stetig fördern, selbstständig gut zu handeln in Richtung individuelles Denken, einfaches Denken, dass man die Dinge nicht kompliziert sieht, sondern die Probleme angefasst kriegt auch und dann auch gelöst kriegt.
Okay, ich hatte es eingangs, damit kommen wir schon langsam zum Schluss, ich hatte es eingangs gesagt, vom Aussehen her, vom Alter auch noch fast, haben Sie eins gemeinsam mit dem DFB-Teamchef, dem Julian Nagelsmann, Sie könnten fast noch Teil des Teams der Nationalmannschaft sein, des aktiven Parts. Das haben Sie mit ihm gemeinsam. Was unterscheidet Ihre Trainingsmethoden von denen von Nagelsmann?
Ja, einmal, Herr Nagelsmann macht das natürlich beruflich, hauptberuflich. Ich mache das ehrenamtlich, bekomme dafür keinen Cent. Ich muss selber für meine Sponsoren kämpfen, bin natürlich erstmal Alleinkämpfer, habe aber ein unheimlich tolles Team hier vor Ort in Soest. Auch mein Chef, der mich da unheimlich fördert und auch unterstützt, gerade durch unser 3D-Druckzentrum, dass man auch hier nach der Arbeit auch trainieren kann und auch üben kann, sowohl mit den Teilnehmenden als auch selber. Aber man muss ja auch am Stand der Technik bleiben. Gerade das Thema Sponsoring ist ein Riesenthema und natürlich, man muss halt um jeden einzelnen Cent selbst kämpfen. Und wir trainieren halt nicht auf dem Platz, wir trainieren oft am PC. Mhm. Und hier ist gerade der Kopf gefragt und nicht die körperliche Leistung. Klar, im Fußball muss man ohne Frage die technischen Raffinessen auch mit berücksichtigen. Bei uns ist viel mehr Gehirnjogging notwendig als das Jogging auf dem Platz oder neben dem Platz.
Okay. Herr Lauksch, ich kann nur sagen, Hut ab vor Ihrem Engagement. Ich bin begeistert. Schlussfrage. Wie erreichen Sie beim nächsten Turnier das Siegertreppchen? Sie wissen es vielleicht, Nagelsmann hat gesagt, nach der EM hat er gesagt, schade, dass wir jetzt bis zum nächsten Titel noch 2 Jahre warten müssen, nämlich den WM-Titel. Den hat er ja schon angekündigt. Wie ist das bei Ihnen? Wann steht Ihr Team ganz oben auf dem Treppchen?
Wir starten nächstes Jahr mit der deutschen Meisterschaft, versuchen wir recht früh durchzustarten, damit wir auch sehr früh schneller mehr Erfolge erzielen können. Ich stehe im Austausch mit den europäischen Experten, wo wir dann auch internationale Trainings innerhalb Europas tätigen wollen, sodass wir gemeinsam trainieren, das, was wir in der Vergangenheit nicht gemacht haben. Und was ich für mich mitgenommen habe, das Mentaltraining ist ein unheimlich wichtiger Punkt, den man nicht aus den Augen verlieren muss, dass man da wirklich am Punkt wirklich das Gelernte auch dann aufs Blatt Papier kriegt. Und das ist so auch mit ein Punkt, wo wir dran arbeiten müssen. Und klar, Geld spielt auch immer eine Rolle. Das Material bezahlt sich nicht von selber. Und ich bin immer sehr dankbar für jeden Sponsor und jede Unterstützung, die ich bekommen kann, weil man steht da oft sehr alleine und muss halt um jede einzelne Sache kämpfen, sei es das Material, sei es die Drucker oder auch die Schulungen, wo man zwar schon Unterstützung bekommt, speziell gerade so Richtung Metalldruck, da haben wir gute Unterstützer, gerade hier in Bielefeld, die um die Ecke sitzen durch die Firma DMG Mori oder Siemens, die uns NX-Schulungen zur Verfügung stellen. Das ist halt die Dinge, die mich fordern und natürlich auch nach vorne bringen werden oder auch das Team.
Lieber Herr Lauksch, bleiben Sie bitte am Ball. Ich bin begeistert ob dem, was Sie da tun. Die jungen Menschen können davon nur lernen, können davon nur profitieren. Der Standort kann davon nur profitieren. Danke Ihnen für das tolle Gespräch. Danke Ihnen für Ihr Engagement. Bleiben Sie, wie Sie sind. Machen Sie weiter so. Vielen Dank.
Herr Schech, danke Ihnen auch vielmals und freue mich, Teil Ihres Podcasts gewesen zu sein und freue mich vielleicht auf ein zukünftiges Wiederkehren in Ihrem Podcast, vielleicht 2026 nach Shanghai.
Dann aber bitte mit dem Titel.
Ich gebe mein Bestes.
Weiß ich. Danke dafür.
Kein Problem.
So, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 91. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigee, Spotify, iTunes, Amazon Music Podcast. Sie kennen die ganzen Portale und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche, S wie Stefan, direkt daran geschrieben, ohne Punkt, Komma, ohne Strich, Asche wie Asche gelesen, also sasche@vdi-nachrichten.com. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten Plus. Das ist spannender Lesestoff aus Technik, Wirtschaft und Gesellschaft. Dazu viele hilfreiche Tipps und Tools zu Beruf und Karriere. Ob tagesaktuelle News mit VDI-Nachrichten Plus und oder 14 täglich als Zeitung oder E-Paper, suchen Sie sich bitte einfach das passende Angebot für Sie aus. Wo Sie auswählen können, das finden Sie unter den Shownotes, da schreibe ich es rein. Ich sage es hier nochmal ganz kurz, www.vdi-nachrichten.com/abos. Das war's für heute, bleibt mir noch zu sagen, munter bleiben, auf Wiederhören und tschüss.